Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Anstatt über Steuersenkungen wird in der Koalition jetzt zunehmend über Steuererhöhungen zur Haushaltssanierung diskutiert. Bundesfinanzminister Schäuble schließt höhere Steuern und Abgaben nicht aus. Die Bürger wollten, dass die Verschuldung abgebaut werde, sagte der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Demgegenüber lehnt die FDP Steuererhöhungen ab. Sparmöglichkeiten sehen die Koalitionspartner beim Abbau von Subventionen.
Was haben eigentlich Katzenfutter, Schnittblumen und Flugbenzin gemeinsam? Sie alle sind steuerlich begünstigt. Solche Subventionen will der Finanzminister auf den Prüfstand stellen, um mehr Geld in die Kasse zu bekommen. Auch im Energiebereich gäbe es steuerliche Vergünstigungen, über die man reden müsse. Hier und anderswo zu streichen, kann sich auch CDU-Generalsekretär Gröhe heute zu Besuch bei der Schülerunion vorstellen.
Mancher weiß schon, dass die Frage, warum Babynahrung höher bewertet wird als Tiernahrung, jetzt nicht zwingend sich jeden Tag neu erschließt. Aber auch da gilt, es ist ein Gesamtkonzept und nicht eine Einzelmaßnahme wichtig.
Für so ein Gesamtkonzept hätte auch die SPD ein paar Vorschläge, Reichensteuer und eine Abgabe auf Finanzmarktgeschäfte statt Steuervergünstigungen abzuschaffen.
Zum Beispiel gelten als Subventionen auch die Nacht- und Schichtzuschläge, die steuerfrei sind. Das halte ich zum Beispiel für undenkbar, dass wir an dieser Stelle streichen.
Und auch der FDP-Chef hat eine eigene Strategie für mehr Geld in der Staatskasse.
Der Kurs der Bundesregierung ist eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen den Haushalt konsolidieren, und zwar durch Ausgabeneinsparung, eben nicht durch eine Steuererhöhung.
Doch eine Steuersenkung, die die FDP in der Koalition durchgesetzt hat, steht auch auf dem Prüfstand, die ermäßigte Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen. Alle wollen sparen, doch über das Wie gibt es Streit. Die FDP, die sich gerne als Steuersenkungspartei präsentiert, will nun wenigstens die Steuererhöhungsverhinderungspartei sein. Doch auch den Abbau von Subventionen, den der Finanzminister will, werden viele Bürger im Portemonnaie zu spüren bekommen. Nächste Woche wird sich das Kabinett hier im Kanzleramt treffen, um Einsparmöglichkeiten zu diskutieren.
Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger von der FDP hat ihre Partei zu einer Kurskorrektur aufgefordert. Der Zustand der FDP sei nicht gut, sagte sie dem Spiegel. Die Partei müsse die richtigen Prioritäten setzen und sich auch zu Dingen bekennen, die sie bislang nicht auf dem Zettel hatte. Unter anderem hätte die FDP die Verschuldungskrise früher anders bewerten müssen. Jeder könne dazulernen und sich verbessern, auch der Parteichef. In Brandenburg sind die Pegelstände des Oder-Hochwassers stabil. Sie sollen nicht weiter steigen, aber zunächst auch nicht erheblich sinken. Deswegen bleibt der Druck auf die Deiche hoch. Es gilt weiter die höchste Alarmstufe. Der Scheitelpunkt der Flutwelle hat am Nachmittag den Ort Kietz erreicht und bewegt sich jetzt auf Schwedt zu. Am Mittag besuchte Bundeskanzlerin Merkel Frankfurt an der Oder.
Die Kanzlerin muss auf eine Leiter steigen, um die Oder zu sehen. Vor 13 Jahren beim großen Hochwasser musste man hier noch über Berge von Sandsäcken klettern. Seitdem wurde viel neu gebaut oder saniert und bislang hält alles dicht.
Man kann, glaube ich, Folgendes feststellen, dass die Bemühungen seit 1997, die Deiche zu verbessern und die gesamte Infrastruktur zu verbessern, natürlich sich heute unglaublich auszahlen. Es war absolut richtig, mit Hochdruck und großer Sorgfalt die Vorkehrungen zu treffen. Und wir sehen jetzt ja, dass ein so schweres Hochwasser doch fast wieder so schlimm wie 1997 gekommen ist.
Außerdem gäbe es ein enges Miteinander mit den polnischen Nachbarn. Am Morgen hatte Brandenburgs Innenminister 600.000 Sandsäcke, 2 Boote und 3 Notstromaggregate einer polnischen Delegation übergeben. Man kämpft gemeinsam gegen das Hochwasser. Immer mal wieder werden kleine Deichschäden entdeckt. Solche Stellen werden dann sofort abgedichtet. Insgesamt habe man die Lage unter Kontrolle, heißt es immer wieder. Nun dürfe die Aufmerksamkeit aber nicht nachlassen.
Der ganze Erfolg der ersten Woche würde konterkariert werden, wenn jetzt irgendwo die Aufmerksamkeit nicht mehr so da ist und uns dann was passiert. Also wir haben noch ein paar Tage richtig zu tun.
Wir sind erst durch, wenn das Wasser durch ist, sagte Matthias Platzek heute. Von Entwarnung kann also keine Rede sein. Zwar sinken die ersten Pegelstände wieder, hier in Frankfurt an der Oder gilt aber nach wie vor die höchste Alarmstufe 4. Der Druck auf die Deiche ist nach wie vor extrem hoch.
Bei der Parlamentswahl in Tschechien zeichnet sich nach Auszählung fast aller Stimmen ein Sieg des konservativ-liberalen Lagers ab. Stärkste Partei wurden zwar die Sozialdemokraten. Für ein Linksbündnis mit den Kommunisten gibt es aber offenbar keine Mehrheit. Die zweitplatzierte Demokratische Bürgerpartei kündigte bereits Gespräche mit zwei weiteren konservativen Gruppierungen an. Vor gut einem Jahr war die damalige Mitte-Rechts-Regierung gestürzt worden.
Er ist einer der großen Gewinner dieser Wahl. Der Fürst wird der frühere tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg genannt. Mit seiner neuen Partei erreichte er auf Anhieb fast 17% und könnte so Regierungsverantwortung übernehmen.
Wahlsieg ist sehr schön und dient der eigenen Befriedigung. Nichtsdestotrotz, die wirkliche Arbeit wird sein, Koalitionspartner zu finden, mit denen wir auch ein Programm der Reformen durchsetzen können.
Er könnte Tschechiens künftiger Ministerpräsident sein, Petr Nečas von der konservativ-liberalen ODS. Obwohl seine Partei viele Stimmen verloren hat, reicht es mit zwei Koalitionspartnern für eine Mitte-Rechts-Regierung. Endlich wieder eine stabile Regierung, das war neben den Themen Korruption und Wirtschaftskrise eines der Wahlkampfthemen. Einen Wahlkampf, den die Sozialdemokraten besonders laut und hart führten. In den Vorwahlumfragen waren sie der klare Sieger, sie haben auch jetzt die meisten Stimmen, doch ihnen fehlt ein Koalitionspartner. Parteichef Paroubek zog die Konsequenz, trat zurück. Die Wähler haben sich offenbar für einen anderen Weg entschieden. Nicht für den unseren, nicht für die Politik der Sozialdemokraten. Mit dem Sturz der Regierung vor einem Jahr während der EU-Ratspräsidentschaft begann dieser Wahlkampf. Jetzt hoffen die Tschechen auf ein Ende der politischen Unsicherheiten, aber auch Europa. Mit einer stabilen Regierung in Tschechien gibt es für die Nachbarländer endlich wieder einen Ansprechpartner hier in Prag.
Der Nahe Osten soll atomwaffenfreie Zone werden. Das haben die Mitgliedsländer des Atomwaffensperrvertrages auf einer UN-Konferenz in New York gefordert. In ihrer Abschlusserklärung riefen sie Israel dazu auf, Nuklearanlagen für Kontrollen zu öffnen. Das Land hat bislang nicht offiziell zugegeben, Atomwaffen zu besitzen. Die USA kritisierten, dass der Iran trotz seines umstrittenen Atomprogramms nicht erwähnt wird.
Einen Monat lang wurde hier in New York hart gerungen. Rüstungskontrolle mit Hilfe des Atomwaffensperrvertrags. Der Präsident der Überprüfungskonferenz appellierte kurz vor Abschluss ein letztes Mal an die Teilnehmer. Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Doch bis zur letzten Minute wurde um Formulierungen gefeilscht. Das 28-seitige Dokument wurde schließlich angenommen unter langem Applaus. Der Nahe Osten soll atomwaffenfrei werden. Israel wird im Dokument namentlich aufgefordert, sich dem Atomwaffensperrvertrag anzuschließen und seine Nuklearanlagen, wie die hier in Dimona, für internationale Inspektoren zu öffnen. Der engste Verbündete Israels, die USA, bedauern, dass auf Israel verwiesen und der Iran gar nicht im Dokument erwähnt wird. Teheran setzte sich mit dem Israel-Passus in New York durch, ein Zugeständnis des Westens.
Das ist ein großer Erfolg für die internationalen Abrüstungsbemühungen. Und auch die Bundesregierung sieht sich in ihren Abrüstungsbemühungen, in dieser gemeinsamen Erklärung der nuklearen Nichtverbreitungskonferenz nachdrücklich bestätigt.
Die Einigung von New York haucht neuen Atem ein in den 40 Jahre alten Atomwaffensperrvertrag, der zuletzt zunehmend in Bedrohung geraten war.
In der Odenwaldschule in Hessen sind offenbar mehr Schüler sexuell missbraucht worden als bislang bekannt. Das geht aus einem Bericht hervor, den eine Opferanwältin dem Trägerverein der Schule heute vorstellte. Danach wurden von Ende der 60er bis Anfang der 90er Jahre etwa 50 Schüler missbraucht. Bislang war von 40 Opfern die Rede gewesen.
Idyllisch wie eh und je lag sie heute da, die Odenwaldschule in Südhessen. Die Diskussion um den Umgang mit den Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauchsfällen erhitzt die Gemüter vor allem hinter den Kulissen. Seit dem Nachmittag gibt es einen neuen Schulvorstand, der für einen Neuanfang stehen soll.
Also wir schauen jetzt nicht mehr zurück und nennen Namen oder zitieren Sätze. Das ist vorbei. Wir sind jetzt wirklich im Augenblick an einem Punkt, wo wir alle gemeinsam in eine Richtung arbeiten. Und das ist der Punkt.
Im völlig ausgewechselten Vorstand sitzt jetzt auch ein Opfervertreter. Das soll den offenen Umgang mit Missbrauchsfällen erleichtern.
Also es ist keine persönliche Aufarbeitung, es ist auch keine persönliche Therapie. Weil ich sage immer, eine Therapie kann man nur mit einem Therapeuten machen. Aber die Öffentlichkeit war, ist wichtig. Ohne die hätten wir meines Erachtens hier gar keinen Turnaround im Trägerverein hinbekommen.
Die jesuitische Canisius-Schule in Berlin sucht derweil nach eigenen Wegen der Offenheit. An einem eckigen Tisch begegneten sich Missbrauchsopfer und Schulverantwortliche.
Wir konnten viele Fragen stellen an zum Beispiel Verantwortliche aus jener Zeit. Das hat im Detail geholfen, aber vor allem, glaube ich, wurde den Jesuiten deutlich gemacht, was uns bewegt hat.
Zur Debatte über Missbrauch beitragen soll jetzt auch eine Telefonhotline der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten Deutschlands. Fachleute plädieren derweil für Nachhaltigkeit.
Also es gilt nicht nur den Blick auf die bösen Internate, die böse Rosenwaldschule, die Canisius-Schule oder ähnliche Einrichtungen zu richten, sondern wir müssen versuchen, auch hier den Blick hier nicht so sehr zu stigmatisieren, sondern uns zu fragen, wie schaut das insgesamt mit diesem Themenbereich aus?
Die Odenwaldschule hat die ehemalige CDU-Politikerin Rita Süssmuth gewonnen, um die weitere Aufklärung zu begleiten. Außerdem soll eine neue Schulstruktur Missbrauch erschweren.
Zum Sport. Der TBV Lemgo hat den Handball-Europacup gewonnen. Das Team aus Nordrhein-Westfalen setzte sich gegen die Schweizer Kadetten Schaffhausen durch und holte den Pokal trotz einer Niederlage im Rückspiel der Finalrunde.
Der TBV Lemgo hat damit den insgesamt dritten Europapokaltriumph der Vereinsgeschichte perfekt gemacht. Im Finalrückspiel bei den Kadetten Schaffhausen aus der Schweiz unterlag der Handball-Bundesligist zwar mit 28:30, hatte aber das Hinspiel in eigener Halle mit 6 Toren Differenz gewonnen. Bis zur 35. Minute lief Lemgo Gefahr, diesen Vorsprung zu verspielen. Aber Nationalspieler Michael Kraus drehte die Partie, erzielte 10 seiner 12 Treffer in der zweiten Hälfte. Kraus, der den TBV Lemgo nach dieser Saison verlässt, machte sich selbst damit ein tolles Abschiedsgeschenk.
Die Schaffhausen haben uns jede Kraft abverlangt und immer noch ausatmen. Und es war hier wirklich ein Herzschlagfinale. Hut ab vor den Schaffhausener.
Der EHF-Pokal geht damit nach 2006 zum zweiten Mal ins Lipperland.
Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft steht in Moskau im Endspiel um die Weltmeisterschaft. Das Team um Timo Boll besiegt im Halbfinale Korea mit 3:1. Der Weltranglistendritte steuerte dazu 2 Siegpunkte bei. Zunächst gewann Boll gegen den Olympiasieger von 2004, Ryu Seung-min. Dann punktete er gegen Oh. Für den 29-Jährigen die gelungene Revanche für die Achtelfinalniederlage im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Spielen in Peking. Dmitri Ovtcharov komplettierte den deutschen Erfolg. Jetzt treffen Boll und Co. auf China, die Neuauflage des olympischen Finales. Die deutschen Tischtennis-Damen haben den Einzug ins Endspiel verpasst. Christine Silbereisen und ihre Mitspielerinnen mussten sich mit 0:3 gegen Singapur geschlagen geben. Die deutschen Damen wurden für ihren Einsatz mit Bronze belohnt.
Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Dennis Hopper ist tot. Er starb in seinem Haus in Los Angeles, wie ein Freund der Familie mitteilte. Berühmt wurde Hopper mit dem Film Easy Rider. Hopper wurde 74 Jahre alt.
Dennis Hopper im März bei einem seiner letzten Auftritte in der Öffentlichkeit. Er bekommt einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Ein Stern, der ihn ehrt als Schauspieler, der so groß den Rebellen gespielt hat. 1969, der Film Easy Rider. Das erste Roadmovie kommt in die Kinos und wird sofort weltweit ein Erfolg. Das Drehbuch hat er geschrieben, Regie geführt und neben Peter Fonda auf dem Motorrad gesessen. Die Musik so legendär wie die Darsteller. Vor 2 Jahren war Dennis Hopper noch in Cannes. Im vorigen Jahr wurde bekannt, dass er an Krebs litt.
Lena Meyer-Landrut geht als eine der Favoritinnen in das Finale des Eurovision Song Contest heute Abend in Oslo. In mehreren Umfragen liegt die 19-jährige Hannoveranerin auf einem der vorderen Plätze. Die offizielle deutsche Grand Prix Party steigt in Hamburg. Schon Stunden vor Beginn kamen tausende Menschen auf die Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli. Die ARD überträgt den Wettbewerb live. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 30. Mai.
Das Tief, das von Großbritannien Richtung Ostsee zieht, bestimmt morgen unser Wetter. Die Luft, die zu uns strömt, ist zunächst noch mäßig warm, wird aber später immer kälter. In der Nacht werden die Wolken von Westen dichter, Regenschauer breiten sich aus, teilweise sind Gewitter dabei. Morgen gibt es mitunter kräftige Schauer, gebietsweise regnet es auch für längere Zeit, vor allem am Nachmittag entladen sich einzelne Gewitter. Der Wind weht meist mäßig, mitunter auch frisch, verbreitet gibt es starke Böen. Bei Schauern und Gewittern muss auch mit Sturmböen gerechnet werden. Heute Nacht 13 Grad am Oberrhein und 8 Grad im Bayerischen Wald. Am Tag Werte zwischen 14 und 20 Grad. Am Montag ist es stark bewölkt, gebietsweise regnet es, nur hier und da lässt sich mal die Sonne blicken. Am Dienstag lockern die Wolken in der Westhälfte auch mal auf, sonst regnet es stellenweise. Am Mittwoch im Norden und Osten hier und da Regen, Richtung Südwesten ist es teilweise freundlich.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 1:10 Uhr.